Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, bei Editor's Choice, dem Podcast direkt aus der Brutkasten-Redaktion. Mein Name ist Dominik Meisinger und ich diskutiere diese Woche mit meinem Kollegen Dominik Berlacki. Wie jede Woche sprechen wir über ein aktuelles Thema, das in der Startup-Szene heiß diskutiert wurde. Ja, und das machen wir auch diese Woche. Aber zunächst einmal, hallo Dominik, herzlich willkommen.
Hallo Dominik. Ich freue mich wieder mal hier mitzumachen.
Ja, super, dass du dabei bist. Wir sprechen, diese Woche haben wir uns vorgenommen, dass wir uns die Frage ansehen, wie innovationsfreundlich respektive feindlich Österreich eigentlich ist. Und da gibt es ja einen konkreten Anlass, den wir uns da anschauen, und zwar von HansaFood. Die haben diese Woche zugesperrt ihren Bauanlagencontainer, und zwar, weil sie ein Problem gehabt haben mit dem Öffnungszeitengesetz, um es genauer zu formulieren. Das ist ein bisschen eine kuriose Angelegenheit, wenn man weiß, was HansaFood ist. Kannst du uns einmal einen kurzen Überblick geben über die Materie?
Also die Geschichte ist die, HansaFood ist im Prinzip ein Pionier in diesem Bereich in Österreich. Da gibt es doch einige Anbieter inzwischen, auch sehr viele Einzelanbieter. Und zwar haben sie so eine regionale Produkte, Box, Selbstbedienungsladen. Personen können einfach reingehen, sich die Produkte nehmen, das Geld einwerfen. Das Ganze basiert also auch auf Vertrauen. Und das war bislang 24 Stunden am Tag möglich. Es braucht ja auch keine Angestellten dazu, 7 Tage die Woche. Und er hat durchaus einige, also Hans Goldenitz, der Gründer, hat einige Standorte aufgebaut, 9 an der Zahl im Burgenland. Und ist dann allerdings geklagt worden. Es gab eine Klage bezüglich unlauterem Wettbewerb, weil er eben 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen hat. Die haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und zwar, weil er auch nicht nur seine eigenen Produkte, also die selbst erzeugten Produkte, verkauft, sondern auch die Produkte anderer Leute. Und in diesem Fall fällt er dann in das Gewerbegesetz und deswegen darf er das dann nicht so machen. Die Fragestellung ist jetzt natürlich die, wenn wir beim Thema innovationsfeindliche Gesetze sind. Erstens mal ist das nicht ein bisschen absurd. Das Gewerbegesetz ist in diesem Fall ja als Arbeitnehmerschutz gedacht. Da geht es darum, dass Leute nicht 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für die Arbeit eingespannt werden können. Wenn jetzt aber keine Leute dort arbeiten, wenn es keine Arbeitnehmer gibt, wenn diese Regionalbox ja eh nicht am Sonntag in der Nacht befüllt wird, sondern zu regulären Arbeitszeiten, ist es dann wirklich notwendig, dieses Gesetz hier anzuwenden. Und deswegen hat der Hans Goldenitz, der Gründer, vor Gericht auch versucht zu argumentieren, dass seine Boxen ja Automaten sind, ist damit aber nicht durchgekommen. Wir können uns also jetzt, glaube ich, mit Fug und Recht die Frage stellen, ist dieses Gesetz innovationsfeindlich?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich geradezu aufdrängt. Und jetzt wollen natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was sagst denn du dazu? Wie beurteilst du das?
Wie beurteile ich das? Na gut, man muss natürlich grundsätzlich sagen, also das Argument, dass er auch andere Produkte verkauft, lässt sich nicht von der Hand weisen. Ja? Wir haben ja jetzt zum Beispiel den Fall gehabt, dass eine Supermarktkette, genauer gesagt Billa, zusammen mit dem Kärntner Startup MyAcker vor einigen Monaten so ein eigenes Regionalboxensystem entwickelt hat, die Billa Regionalbox. Und es dann einen Aufschrei gab, weil die gesagt haben, na gut, die nehmen ja den lokalen Landwirten, denen die das irgendwie selber machen, die Kundschaft, die Leute weg. Und die haben aber von Anfang an gesagt, sie machen das zu den Ladenöffnungszeiten, weil sie wussten, sie würden andernfalls das nicht im Rahmen des Gesetzes machen. Ja? Jetzt ist natürlich klar, es gab auch eine Petition jetzt bei HansaFoods, ob man das dann nicht, wenn es wirklich bäuerlich, regional ist, außerhalb der Gewerbeordnung machen könnte. Ich glaube, das ist wie so oft eine relativ komplexe Frage. Man kann das nicht einfach so beantworten, weil du ja dadurch schon ein Schlupfloch schaffen kannst. Es könnte Billa jetzt das vielleicht dasselbe machen, auch 24 Stunden am Tag offen haben, ganz Österreich mit den Regionalboxen überschwemmen und dann hast du wieder die kleinen Player, die darunter leiden, für die das Ganze nicht funktioniert. Ich glaube also, man muss das schon regulieren. Und so wie die Regel jetzt derzeit ist, dass jeder Landwirt seine eigenen Produkte tatsächlich 24 Stunden anbieten kann in so einer Box und das auch kein Problem ist, ist das vielleicht gar nicht so blöd. Ja, was man allerdings natürlich jetzt bedenken muss, ist, das eine ist ein Innovationsaspekt, ein Arbeitnehmerschutzaspekt, also ein Wettbewerbsfairness-Aspekt. Ja, und das andere ist natürlich die Frage, für die das ja ganz essentiell ist, solche Einkaufsformen, nämlich die Umwelt, die Nachhaltigkeit, wo man sagt, das sind nur regionale Produkte, die haben keine weiten Wege hinter sich, die sind nicht weit transportiert worden, können jederzeit dort abgeholt werden und verursachen erheblich weniger CO2-Emissionen. Und für sowas wäre es natürlich wirklich gut, möglichst viele dieser Formen zu fördern. Ich würde also sagen, ich sehe das Ganze nicht schwarz-weiß, aber tendenziell, glaube ich, wäre es nicht nur im Sinne der Innovation, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn man die Gesetze dahingehend ändern würde, dass man solche Regionalboxen begünstigt und nicht verhindert.
Du hast jetzt auch das Thema Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen-Schutz angesprochen. Das ist ja auch etwas, was häufig eine Rolle spielt und auch in diesem Fall. Wie beurteilst du denn da die Rolle des Ganzen? Ist das immer sinnvoll, wie das gemacht wird? Ist das vielleicht sogar eben wichtig oder kann das auch manchmal überbordend sein und dann sogar dem Interesse der Arbeitnehmerinnen entgegenlaufen?
Ja, es ist ganz sicher so, wenn wir über diese Innovationsfeindlichkeit reden, die immer wieder bekrittelt wird, dass wir natürlich in anderen Ländern wie den USA und China, die immer wieder als Beispiele angebracht werden, dass wir dort Gesetzgebungen haben, die dann wirklich auch nur innovationsfreundlich, sondern auch wirklich arbeitnehmerinnenfeindlich sind. Und das, glaube ich, gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Das heißt, wir können uns schon glücklich schätzen hier in Europa im Allgemeinen, in Österreich im Speziellen, dass wir Gesetze haben, von denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tendenziell profitieren und geschützt werden. Und deswegen sollte man diese Innovationsfeindlichkeitsdebatte doch immer auch in diesem Licht ansehen und schauen, okay, wir wollen trotzdem nicht unsere sozialen Standards verlieren. Da bin ich ganz klar dieser Meinung. Ich denke, wird auch oft in eine Richtung argumentiert, wo man sagt, na gut, schaut euch doch die USA, schaut euch doch China an, da ist alles so toll, da können Startups so schön groß werden, da können die Unternehmen so gut arbeiten und können viel höhere Umsätze erzielen und Shareholder Value etc. 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 Und was dabei vergessen wird, ist, dass ein höheres BIP alleine noch nicht mehr Wohlstand in der Bevölkerung schafft, aber das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. Ich denke, dass wir da durchaus nicht so schlecht aufgestellt sind, weil ja das Ziel eines Staates nicht nur ein höheres BIP ist, sondern sozusagen ein höherer Wohlstand für alle. Und dazu braucht es dann halt wieder Maßnahmen, die dann teilweise schon als innovationsfeindlich gesehen werden können. Also ich denke, das ist immer eine Abwägungsfrage, wie sehr man dorthin geht. Aber es gibt eben Fragestellungen, wo man sagt, okay, das ist wirklich, wirklich absurd. Hier gibt es einfach gesetzliche Artefakte, die Innovation verhindern, die eigentlich aber niemandem was bringen. Und eben, wenn man sagt, man argumentiert mit Arbeitnehmerschutz, dass der Hansack-Food nicht 24 Stunden offen haben darf, dann ist das absurd. Und ebenso waren bestimmte Thematiken aus meiner Sicht in der Fragestellung der Lex Uber, des Gelegenheitsverkehrsgesetzes zum Beispiel jetzt absurd. Und andere aber wieder nicht. Ja, also da ging es auch, da gab es durchaus berechtigte Fragen im Arbeitnehmerschutz, aber es gab eben auch absurde gesetzliche Artefakte, die von der Taxi-Innung da hervorgebracht wurden, die dann irgendwie gesetzlich durchgeboxt wurden. Die eigentlich niemandem was bringen. Und so geht es immer wieder.
Du hast ja jetzt die Lex Uber schon angesprochen und natürlich, wenn wir über das Thema Innovationsfreundlichkeit, Innovationsfeindlichkeit diskutieren, kann man das jetzt nicht nur beschränken auf die Bauernladencontainer. Uber ist ein Beispiel. Ein anderes Thema, das wir in den letzten Wochen im Podcast auch berichtet haben, ist die Rot-Weiß-Rot-Card, also die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften ermöglichen sollte, muss man sagen, aber in Wirklichkeit das dann oft nicht ganz so gut macht, um es zurückhaltend auszudrücken. Ja, ist das auch ein Beispiel von mangelnder Innovationsfreundlichkeit und wie siehst du das?
Das ist das Paradebeispiel aus meiner Sicht. Ja. Ich glaube, hier haben wir wirklich diesen Fall dieser Absurdität zur Spitze gebracht. Österreich ist da im EU-Vergleich ganz, ganz hinten. Es ist quasi unmöglich, oder zumindest sagen viele Startup-Scale-Up-Gründer, wie zum Beispiel der Erik Demuth von Bitpanda, der das letztens bei uns gesagt hat, dass es vollkommen unmöglich ist. Es dauert monatelang, eine ausländische Top-Arbeitskraft nach Österreich reinzuholen, dass der arbeiten darf. Die machen das nicht mit. Das interessiert jemanden, der wirklich top qualifiziert ist, nicht monatelang darauf zu warten, dass er arbeiten darf. Der sucht sich inzwischen was anderes, der hat genug Arbeitsangebot und die österreichischen Unternehmen müssen sich im Endeffekt Niederlassungen in anderen Ländern aufbauen, damit sie dort die Leute anstellen können, weil dort funktioniert es. Und das ist natürlich etwas Verheerendes. Ja? Und das liegt wirklich nur an bürokratischen Mängeln und sonst an gar nichts, weil der Wille ist ja politisch gegeben, dass man sagt, diese Top-Arbeitskräfte nach Österreich zu holen, das bringt was, damit können wir unsere Unternehmen voranbringen, damit können wir weitere Unicorns schaffen, damit können wir weiteres Wachstum im Land schaffen und dementsprechend ja auch Werte im Land generieren. Der Wille ist da und die Umsetzung ist nicht vorhanden und jetzt gab es in den letzten Jahren immer wieder so kleine Reformchen, die allesamt im Prinzip offensichtlich nichts gebracht haben, wenn man sich das Ganze dann ex post anschaut, wo ich mir die Frage stelle, warum ist denn das bitte nicht möglich, dass man diesen bürokratischen Prozess verringert, wenn ein Unternehmen wie beispielsweise jetzt Bitpanda sagt, ich will diese Arbeitskraft und der kommt aus einem Nicht-EU-Land und ich will den anstellen und ich habe hier fix den Vertrag und bitte sehr, dann müsste das doch bitte reichen, dass man sagt, okay, der darf jetzt hier arbeiten. Man gibt ihm ja nicht gleich die Staatsbürgerschaft, sondern nur eine Arbeitserlaubnis und da sehe ich nicht ein, warum das ein monatelanger bürokratischer Prozess sein soll. Das ist wirklich das Paradebeispiel für innovationsfeindliche Gesetze.
Arbeitsminister Martin Kocher hat ja im Brunkasten-Interview kürzlich auch gesagt, man wird sich das im Herbst anschauen. Du hast jetzt auch schon recht klar gemacht, dass du da auch ganz dringenden Handlungsbedarf siehst. Wenn wir jetzt die ganze Diskussion abschließend ein bisschen abrunden, die Frage, wie innovationsfeindlich, wie innovationsfreundlich ist Österreich? Was sind denn da für dich die wichtigsten Punkte, die man angehen müsste, um das Klima zu verbessern? Ist das einerseits sicher dann die Rot-Weiß-Rot-Card? Welche Punkte siehst du sonst noch?
Ich denke, es geht einmal ganz allgemein darum, es sprechen ja immer wieder unsere Ministerinnen und Minister mit Vertreterinnen und Vertretern der Startup- und Innovationsszene. Da wird viel gesprochen, da wird viel geredet, da werden Ideen gesammelt und es kommt einem halt vor, dass am Schluss, am Ende des Tages, extrem wenig davon dann auch umgesetzt wird oder wirklich aufgenommen wird. Solange das plakative Treffen sind, wo die Medien darüber berichten dürfen, wo schöne Fotos gemacht werden, aber im Endeffekt passiert dann nichts, im Endeffekt wird das meiste gar nicht weitergeleitet, werden wir nicht weiterkommen. Ich glaube, es geht darum, wirklich direkt bei den Leuten nachzufragen, wirklich bei den, nicht nur bei Startup-Gründerinnen und Gründern, das ist klar, sondern auch bei anderen Leuten im Innovationsbereich. Da geht es um Unternehmen unterschiedlichster Größe. Man sollte natürlich auch dann, und das ist etwas, was gerne außer Acht gelassen wird, weil das auch unangenehm werden kann, ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmervertreter an den Tisch holen, mit denen auch reden, macht das Sinn, ist das sinnvoll, aber dass man da zusammen dann schaut, dass man wirklich Gesetze schafft, die den Leuten das bringen, was sie brauchen. Rot-Weiß-Rot-Card ist eben eines dieser Themen, aber wenn du mich jetzt fragst, was sollte man, ich kann dir jetzt nicht 5 Punkte aufzählen, weil es gibt wahrscheinlich 150, wenn man einmal da in so ein Community-Treffen hineinhört, was da aufs Tapet kommt, da gibt es natürlich die ganz großen Punkte und eben Rot-Weiß-Rot-Card ist einer davon. Ich glaube, man kann dabei Austrian Startups, die haben ein Dashboard dafür gemacht, da kann man sich anschauen, die haben auch ein paar schöne Forderungen aufgestellt, die das, glaube ich, ziemlich gut zusammenfassen, was die Community will, wo man sich das schön anschauen kann. Aber wichtig wäre mal, dass man nicht nur sich zusammensetzt und reinhört, sondern auch wirklich ins Tun kommt und sagt, wir machen das und nicht mehr. Muss man natürlich jetzt der Fairness halber sagen, ganz still stehen tut die Sache ja nicht. Es wird ja durchaus was gemacht. Es wird im Justizministerium an einer Austrian Limited gearbeitet, auch wenn es da wieder Leute gibt, die sagen, eine GmbH-Reform wäre gescheiter, als eine Austrian Limited neu zu schaffen. Aber das ist wieder eine andere Frage. Also es werden durchaus auch größere Brocken angegangen, um sozusagen im Sinne der österreichischen Innovationscommunity die Gesetze zu verbessern und zu verarbeiten. Aber man hat halt einfach das Gefühl, es dauert alles viel zu lang und Dinge, die an sich relativ schnell möglich sein müssten, werden einfach nicht angegangen, weil sie halt auf der Prioritätenliste ganz hinten stehen und da denke ich mir, das ist an sich ein selbstschädigendes Verhalten.
Ja, dann hoffen wir, dass da wirklich noch ein bisschen mehr Bewegung in die ganze Sache reinkommt. Danke dir jedenfalls einmal für diese Einschätzungen und damit sind wir jetzt auch schon am Ende des ersten Teils dieser Folge angelangt. Danke dir, Dominik, für diese Einschätzungen.
Bitte. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Teil unserer heutigen Podcast-Folge. In dem geht es um das Thema E-Commerce. Und dieser Teil wird freundlicherweise von unserem Sponsor Mastercard ermöglicht. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen da sprechen über eine E-Commerce-Studie, die in diesem Jahr durchgeführt wurde. Eine repräsentative Studie im Auftrag von Mastercard Austria hat das Meinungsforschungsinstitut GfK 3500 Österreicherinnen und Österreicher ab dem Alter von 18 Jahren befragt. Und die Ergebnisse, die waren durchaus interessant und darüber möchten wir jetzt sprechen. Und zu Gast ist dafür heute bei mir im Podcast Piotr Kwasniak, der Director Digital Business Development bei Mastercard Austria. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, danke schön, auch hallo und schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe es ja eingangs schon kurz umrissen. Es ist eine umfassende Studie, die GfK da durchgeführt hat für Mastercard. Wenn wir zum Anfang einmal ganz grundlegend bleiben, was waren denn die wichtigsten Ergebnisse, die diese Studie gebracht hat?
Also wenn Sie umfassend sagen, dann möchte ich gleich anhaken und vorausschicken. Was wir uns hier angeschaut haben, was vielleicht viele Studien nicht machen, ja, dass wir einfach nicht nur die Warenlieferung also bei E-Com-Käufen ansehen, sondern auch elektronische Dienstleistungen. Streaming ist ein Riesenthema. Thema. Gaming, solche Sachen kommen hier vor, aber auch andere Dienstleistungen wie Essenslieferung, Hotel, Reisen natürlich. Also wir haben eine größere, umfassende Perspektive. Das vorausgeschickt. Was ich spannend fand an den Ergebnissen, die wir der Studie, die wir eigentlich mitten in der Pandemie auch durchgeführt haben, also schon mit dem vollen Impact, dass einerseits die Frequenz, wie häufig Menschen E-Com verwenden, also online einkaufen, schon wirklich beachtlich ist. Das ist also kein Seitenthema mehr. Ergebnisse zeigen also 85% der Befragten, die ja repräsentativ sind, benutzen oder kaufen online ein, zumindest einmal im Monat und so knapp über 40% sogar einmal pro Woche oder öfter pro Woche. Das finde ich einmal ganz gut zu sehen, dass das wirklich eine breite Bevölkerungsschicht schon verwendet. Das zweite Thema für mich ist auch das Alter. Es ist kein Thema mehr für die Jugend oder die Jungen oder die Mittelalterlichen, sondern auch schon 60 plus ist hier eine Generation, die voll aktiv dabei ist. Und es nimmt kaum wesentlich ab, ja, was das Alter 60 plus betrifft oder den Jüngeren. Also auch hier geht es schon in die Breite und Tiefe der Bevölkerung. Auch spannend für mich fand ich, dass der Kanal, in dem geshoppt wird, ja, da gibt es aber Altersunterschiede, ist zu einem großen Teil schon das Smartphone. Und ich glaube, das ist schon etwas wesentlich Wichtiges, auch für Händler zu notieren, die sich positionieren. Das Einkaufen am Laptop ist nun nach wie vor Nummer 1, aber schon knapp gefolgt vom Smartphone als Kanal. Und bei den unter 30-Jährigen ist das Smartphone schon der Hauptkanal, wie online geshoppt wird.
Das heißt, man sieht da also ganz klare Unterschiede in den Generationen.
Beim Smartphone auf jeden Fall, ja. Also bei 60 plus ist es eindeutig und fast ausschließlich Laptop, stationär, sage ich einmal. Und bei den Jungen unter 30 ist jung in dem Fall jetzt, ist es wirklich schon das Smartphone. Und das gehört zurück zu dem Thema, was ich vorher erwähnt habe. Da wird natürlich auch Streaming gekauft, werden Apps gekauft und In-Apps gekauft. Das fließt da alles mit hinein.
Ja, was ja auch ein Thema ist, das sich aufdrängt, wenn wir über E-Commerce reden, ist die Pandemie. Die hat natürlich dem ganzen E-Commerce-Sektor einen Push verliehen. Und wenn man jetzt die Ergebnisse der Studie anschaut, wie hat sich denn das Online-Shopping-Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher seit der Pandemie verändert?
Ja, auch hier haben wir einen ganz klaren Trend. Sehr eindeutig, also 71% der Befragten haben gesagt, dass sie durch die Pandemie und in der Pandemie mehr einkaufen als vorher. Also die Frequenz hat sich erhöht bei vielen, es sind auch viele neu dazugekommen, die das machen. Also das ist ein ganz klarer Trend. Wobei ich sagen muss, wir hätten an sich einen wachsenden E-Content gehabt, sowieso. Ja, wir glauben, dass sich einfach durch die Pandemie dieser Trend um so circa 2 Jahre beschleunigt hat. Das war sicherlich ein Accelerator, ja, dass die Leute einfach sich mehr dafür interessiert haben. Klar, in einer Lockdown-Situation waren viele gezwungen, haben das neu entdeckt und viele haben auch viel mehr gekauft als früher. Und wir glauben auch, dass dieses Verhalten an sich relativ stabil bleibt, dass es nicht zurückgehen wird, ja, sondern einfach sich als Kanal sehr etabliert hat. Wir haben einfach nur 2 Jahre an Entwicklung vorgezogen.
Und wenn wir uns jetzt noch ein bisschen weiter die Ergebnisse anschauen, was sind denn die bevorzugten Zahlungsarten der Österreicherinnen und Österreicher und welche Gründe haben Sie jetzt in der Studie dafür angeführt?
Ja, gute Frage. Dann könnte man in die Tiefe gehen, nach Warenarten oder nach Dienstleistungen. Aber so generell, was mich, glaube ich, auch zu immer noch überrascht hat, ist in Österreich der Kauf auf Rechnung nach wie vor ein sehr bekanntes, beliebtes Zahlungsmittel ist, trotz aller Nachteile, die es in Bequemlichkeit hat, aber wird von den Kunden sehr gern wahrgenommen. Man muss aber dazu sagen, dass das ist ein Service oder eine Zahlungsart, die sich für Warenlieferungen natürlich nur eignet. Jeder kennt das einmal. Und die Kartenzahlung, sage ich ganz bewusst Kreditkartenzahlung, ist knapp der Hinterkauf auf Rechnung. Ja, und ist ja auch ein universell einsetzbares Tool. Also wir sehen das nach den Kategorien. Bei Reisen ist es fast ausschließlich die Karte. Ja. Bei Streaming und so ähnlichen ist es auch fast ausschließlich die Karte. Und bei Warenlieferungen ist Kauf auf Rechnung sehr beliebt. Und als Motivator kann man hier sagen, dass zu einem gewissen Teil die Leute sagen, ja, ich habe einfach die Kontrolle über den Kaufprozess und die Sicherheit, die gefühlte Sicherheit bei Kauf auf Rechnung. Das geht weniger Richtung Sicherheit der Zahlungsmethode als gegenüber dem Händler. Viele Menschen kaufen einfach Sachen und wollen gar nicht alles behalten, was sie bestellen, sondern zurückschicken und nur den Teil bezahlen. Da fühlt man sich mit Kauf auf Rechnung wohler. Bei Kartenzahlungen ist es ganz klar die Bequemlichkeit und Einfachheit, die hier dominiert, als Hauptargument, um das zu verwenden. Wobei ich noch dazu schicken möchte, die universelle Einsetzbarkeit von Kartenzahlungen ist auch ein wesentlicher Punkt. Alles, was über die Grenzen hinausgeht, wird sehr schnell zu einer Kartenzahlung oder Ähnlichem gibt es ja auch. Ich darf erwähnen, PayPal, Klarna, die gibt es natürlich auch, aber so Kauf auf Rechnung ist etwas sehr Lokales auch. Das kennt man außerhalb des deutschsprachigen Bereichs so gar nicht.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, da sind es 88%, die angegeben haben, mit Rechnung zu bezahlen und bei der Kreditkarte sind wir bei 74%.
Ja.
Es gibt ja jetzt seit einiger Zeit eine Alternative zur Kreditkarte, jedenfalls was die Zahlungen im Online-Bereich angeht, und das ist die Debit Mastercard. Die ist seit 2018 am Markt und interessanterweise ist sie jetzt in dieser Studie nur bei 47%, während die Kreditkarte bei 74% liegt. Aber gibt es hier wirklich Unterschiede, was die Bequemlichkeit und Sicherheit angeht, zwischen den beiden Karten?
Vielleicht noch nur kurz einen Nebensatz. Ja, die Zahlen sind so, wie Sie genannt haben. Aber da muss man auch berücksichtigen, dass die Debit Mastercard in dem Befragungszeitraum relativ neu war und noch nicht marktdurchdringend. Wir stehen aktuell bei ungefähr 50% der österreichischen Bevölkerung, die eine Debit Mastercard hat. Das ist ein relativ neues Produkt und wir sind also äußerst zufrieden mit der Art, wie die Kunden dieses Produkt im E-Com-Bereich annehmen. Und das wird noch deutlich weiter steigen, nachdem wir ja vorhaben, hier den gesamten österreichischen Markt auf Debit Mastercard zu bringen. Und wir sehen das als einen großen Schritt Richtung auch Demokratisierung des Online-Zahlungsverkehrs. Zu bedenken gebe ich, dass ungefähr so je nach Studie 35-40% der Erwachsenen eine Kreditkarte haben in Österreich und das so das primäre Zahlungstool auch ist. Mit der Debit Mastercard erreichen wir einfach hier völlig neue Kundenschichten, die Jugend, Menschen, die bis dato keine Kreditkarte hatten und bekommen konnten. Das heißt, hier erwarten wir sehr viel und die Zahlen sind jetzt schon sehr zufriedenstellend, was die Nutzung betrifft. Was jetzt die, Sie haben es ja angesprochen, die Sicherheit oder Bequemlichkeit betrifft, gibt es zwischen einer Mastercard-Kreditkarte und einer Mastercard-Debitkarte im Online-Zahlen keinen Unterschied. Es sind die gleichen Sicherheitsstufen, die gleichen Prozesse, das gleiche Benutzerverhalten, die gleiche Sicherheitsstufen. Der einzige Unterschied für den Kunden ist, nebst dem Fall, dass er vielleicht keine Kreditkarte hat, ist einfach nur, dass die Debitkarte ein Pay-Now-Produkt ist. Also es wird sofort vom Konto abgebucht. Das ermöglicht natürlich eine klare Kostenkontrolle und Übersicht. Die Kreditkarte hingegen natürlich in Österreich als Chargecard einmal im Monat.
Ja, wir haben jetzt schon angesprochen, es gibt keine Unterschiede hinsichtlich der Sicherheit. Sicherheit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Österreicherinnen und Österreicher. Da können wir vielleicht noch einmal grundlegend drüber gehen, welche Mechanismen bietet denn die Debit Mastercard in Sachen Sicherheit an, um das sicheren Zahlungsverkehr zu gewährleisten?
Da ist sie ja wirklich identisch in den Online-Sicherheitsstufen wie eine Kreditkarte. Und wir haben hier quasi 20, 30 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Da laufen sehr viele Sicherheitsprozesse hinter den Kulissen, die keiner sieht, zwischen uns und unserem Bankpartner natürlich ab und auch den Händlern. Und da wurden auch die Zügel auch weiter angezogen durch die EU, durch die PSD2, die ja jetzt für Käufer innerhalb des europäischen Raumes auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vorgibt, so einen weiten Teil. Das heißt, die Sicherheit wird noch weiter erhöht. Viele Kunden haben das sicherlich gesehen. Sie wurden von ihrer Bank aufgefordert, hier vielleicht eine neue Banking-App zu haben, biometrische Unterschrift oder Signatur. Und das gibt noch eine zusätzliche Stufe. Die gilt für Credit und Debit gleich. Und die Übersicht, die man dann auch bekommt, gleich nach der Zahlung in der E-Banking-App oder Mobile-Banking-App, ist ja auch noch ein Feature, wo man sofort reagieren kann, falls irgendetwas ist, was man nicht ganz klar ist, was es ist. Viele Menschen wissen das, das haben wir auch in der Befragung erfahren, aber nicht alle, allen ist es klar bewusst, sie haben noch einen gewissen Zero-Liability-Schutz auf den Karten. Ja? Das heißt, wenn sie eine Beanstandung haben bei einer Zahlung, dass es fälschlich abgebucht wurde, ja, dann können Sie es bei Ihrer Bank beanspruchen, mit der Bank reden, Sie können es über den Händler zurückbekommen. Das sind auch Vorteile, die man vielleicht bei einer Vorkasse oder bei einer Kaufaufrechnung nicht hat. Da ist man quasi alleine und muss sich mit dem Händler austauschen und hoffen, dass man hier etwas zurückbekommt.
Ja, und damit sollen, glaube ich, jetzt alle Fragen zur Sicherheit der Debit Mastercard beantwortet sein. Auch die Studienergebnisse der E-Commerce-Studie haben wir jetzt diskutiert. Abschließend nur noch eine Frage. Sie haben ja schon in einer der ersten Antworten gesagt, es ist durch die Pandemie ein Trend nur verstärkt worden, der vorher schon bestanden hat in Richtung E-Commerce. Wie wird es denn da nach der Pandemie weitergehen? Was ist denn da zu erwarten?
Wir glauben, dass das Niveau, also der Trend einfach jetzt auf einem höheren Niveau so weitergeht. Es ist ja nicht nur so, dass die Konsumenten oder die Karteninhaber gelernt haben, mehr online einzukaufen und sich damit wohler zu fühlen. Es sind ja auch die Händler, die hier sehr viel gemacht haben, auch in Österreich vor allem. Der österreichische Handel hat hier auch, ich sage es einmal, aufgerüstet. Da wurden neue Dienstleistungen geboten, wie eben Click and Collect bei vielen Händlern. Das sind Services, die bleiben werden. Essenslieferung hat auch geboomt. Ja, auch das wird bleiben, weil die Bequemlichkeit an sich da ist und kennengelernt wurde. Und viele Händler haben auch ihre Webshops oder Mobile-Shops auch in dem Sinne verbessert. Und ich glaube, jetzt ist die User-Experience, die Erfahrung eine noch angenehmere und der Trend wird so weit bleiben. Es ist ja für einen Händler heutzutage kaum noch möglich, diesen Kanal online komplett zu ignorieren. So kann man nicht wachsen. Die Zahlen sprechen eindeutig dafür, dass das wirklich ein zweites Standbein für einen Händler auch sein muss.
Also es ist klar, E-Commerce wird in Zukunft an Relevanz weiterhin gewinnen. gewinnen. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Piotr Kwasniak, der Director Digital Business Development von Mastercard Austria, war heute bei uns zu Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke herzlichst.
Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der dieswöchigen Folge von Editor's Choice angelangt. Wir haben uns das Thema Innovationsfeindlichkeit bzw. Innovationsfreundlichkeit in Österreich angesehen und das Thema E-Commerce. Und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei Editor's Choice. Schönen Tag und tschüss.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.